Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider und ich bin Co-Host in diesem Podcast. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal so richtig vertieft in dem bist, was du gerade machst. Also so, dass wirklich alles um dich herum total verschwimmt, du alles vergisst, Hunger, Durst oder sogar auch Selbstzweifel, was ja wirklich ganz praktisch ist, existieren dann für den Moment einfach nicht mehr, weil du so konzentriert bist und vollkommen in deine Aktivität aufgehst. Was ich hier beschreibe, das ist ein Zustand, der inzwischen immer mehr erforscht wird und das Thema der heutigen Folge ist, und zwar der Flow-Zustand. Und passenderweise ist mein heutiger Gast ein absoluter Experte für Flow. Es ist nämlich Max Gotzler. Max hat Psychologie studiert, er ist Biohacker, ehemaliger Leistungssportler und Gründer von Flowgrade. Flowgrade ist eine Biohacking-Plattform mit verschiedenen Produkten, Events und Inspirationen für mehr Gesundheit und Flow. Und Max hat auch einen eigenen Podcast, nämlich die Flowgrade Show, und ist Speaker zu verschiedenen Themen wie Biohacking und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Max. Herzlich willkommen im Seven Mind Podcast.
Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung, liebe Eva. Ich freue mich total, hier zu sein und mit jemandem wie dir, die ja auch vom Fach ist, mal ausführlich über Flow zu sprechen.
Max, wenn du eine Situation aus der Vergangenheit zurückspulen könntest, um sie nochmal achtsamer zu erleben, welche wäre das?
Puh, Eva, da könnte ich dir einige Situationen beschreiben. Ich denke, vielleicht die von meinem letzten großen Basketballspiel. Und zwar hatte ich ja in den USA unter anderem mit einem Sportstipendium gespielt. Das war so meine große Zeit. Ich war ja beim FC Bayern München in der Jugend im Basketball und bin dann eben über ein Sportstipendium in die USA und habe dann dort ganze 4 Jahre verbracht. Und ich weiß noch den Moment in der Umkleide, als mir bewusst wurde, so, das war jetzt das letzte Spiel in dem Trikot der Boston University, für die ich damals dann gespielt hatte. Und da dachte ich mir, ich hätte dieses Spiel gerne nochmal zurück. Ich glaube, das würde mir nochmal jetzt Erinnerungen schenken, so von den Zuschauern in den Rängen. Und jeder, der den Universitätssport in den USA nicht kennt, also das ist sehr professionalisiert. Sprich, man spielt vor zigtausenden Zuschauern. Oft ist das Fernsehen noch mit dabei, eine Band spielt, ein Maskottchen läuft rum. Und man ist als Spieler aber dann so eben fokussiert auf seine Rolle, dass einem dieses Drumherum gar nicht so bewusst wird. Und dieses Spiel nochmal achtsamer zu erleben, das wäre eigentlich für mich jetzt so der Moment, der gerade so hervorpoppt, den ich gerne nochmal zurückhaben würde.
Ja, das Spiel nochmal richtig ein- und ausatmen, da ist richtig eine Ära zu Ende gegangen, oder?
Ja, absolut. Also ich erinnere mich eben noch an den Moment vor dem Spiegel, so als ich in den Spiegel geschaut habe und sehe mich selbst im Trikot und dachte mir, krass, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich ein Universitätstrikot anhabe. Und diese Zeit war auch enorm intensiv. Und auch wenn wir jetzt über Flow sprechen, war es für mich sehr viel Group Flow, weil wir eben mit den Mitspielern als Teamsportler sehr viel Zeit verbringen. Also sowohl auf dem Spielfeld als auch daneben und in der Umkleidekabine. Und dort entstehen Beziehungen und die halten bis heute. Also ich bin mit vielen von denen befreundet. Ich war Trauzeuge auf der Hochzeit von einem meiner Mitspieler. Und das verbindet, weil man durch dick und dünn geht. Und wir hatten sowohl sehr schwierige Zeiten, also wo wir einfach mehrere Spiele verloren haben, wo irgendwie der Flow nicht so da war. Und dann eben aber auch die Erfolge, diese Spiele, wo wir ein Turnier gewonnen haben oder ein Halbfinale erreicht haben und danach gefeiert haben und als Team diese Momente hatten und so. Und das war schon eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, wo ich zum einen natürlich auch sehr intensiv einer Sportart nachgegangen bin, aber eben auch studiert habe nebenher, im Ausland war, eine andere Sprache gesprochen habe. Also diese ganze Zeit war sehr intensiv, hatte sich aber eben dadurch, dass ich wegen dem Sport rübergehen durfte, um den Sport herum zentriert. Und deswegen war das für mich eben sowas Besonderes, da ja dabei zu sein, das mitzuerleben. Und das ja hat mir viel gegeben.
Ja, oh, das glaube ich, ja. Jetzt hast du es auch gerade schon erwähnt, das Wort Flow. Wir verwenden das ja so in allen möglichen Kontexten. Also ich kenne das so ganz klassisch aus dem Yoga, Vinyasa Flow, ne? Oder man sagt ja manchmal auch so einfach sprichwörtlich go with the flow. Oder man hat aus dem Sport vielleicht auch schon mal von der Animal Flow Routine gehört. Aber in der Psychologie beschreibt ja Flow einen ganz bestimmten Zustand. Kannst du uns da nochmal abholen und den mal einmal für uns definieren?
Ja, sehr gerne. Du hast es ja gerade schon erklärt, der Begriff Flow, der wird in vielen verschiedenen Kontexten verwendet. Das Wort gab es auch schon vor der psychologischen Disziplin, also Flow einfach als die deutsche Übersetzung von Fluss, so im Fluss sein. Und eben wenn man auch Animal Flow oder Vinyasa Flow hört, dann kann man sich das so richtig vorstellen, eine Person, die eben fließende Bewegungen vollzieht und dadurch eben sich aber auch in so einen Zustand des Flow hineinbegibt. Also es ist interessant, weil eigentlich so ein paar Begriffe hier oder Konzepte miteinander verschwimmen. Jetzt kam vor einigen Jahrzehnten ein Wissenschaftler dazu, diesem Flow in der Psychologie ein Zuhause zu geben, mit dem unaussprechlichen oder unbuchstabierbaren Namen Mihai Csikszentmihalyi. Also das ist so der Vater der Flow-Psychologie, wenn man so will. Unglaublich sympathischer Mann. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Er ist leider auch schon vor einigen Jahren verstorben. So ein Nikolaus-Typ mit weißem Bart. Und der hat ein Buch geschrieben, das dann auch es geschafft hat, so in die Liste der Bücher, die man vor 30 gelesen haben sollte. Flow, das Geheimnis des Glücks. Und ich habe damals dieses Buch in die Hände bekommen. Und es hat mein Leben verändert in der Hinsicht, dass mittlerweile sich sehr, sehr viel in meinem Alltag um Flow dreht. Also auch meine Firma heißt Flowgrade und mein Podcast hat ja mit Flow zu tun und so weiter. Und was ist der Flow eigentlich? Um auf deine Frage zurückzukommen. Also nach Csikszentmihalyi ist es das völlige Eintauchen in eine Aktivität, in das Hier und Jetzt. Diese völlige Absorption in das, was ich gerade tue. So das Aufgehen in etwas. Und zu Anfangs war der Flow auch vermehrt assoziiert mit dem Extremsport oder Leistungssport oder auch sogar mit dem Militär, also mit sehr extremen Richtungen. Dort hatte man die ersten Forschungen betrieben, weil man dort genau diese sehr intensiven Zustände, dieses sehr konzentrierte Eintauchen in etwas beobachten konnte. Allerdings, wie Mihai Csikszentmihalyi es dann dargelegt hat, es ist uns allen gegeben, es ist ein Urzustand, ein ekstatischer Zustand, den wir alle erleben können im Alltag und den vermehrt wir auch im Kindesalter erleben, wenn wir zum Beispiel spielen. Und er hat dann auch tolle Studien gemacht eben und hat das auch den Kindern immer so beigebracht, dass der Flow-Zustand ist ein Zustand, der fühlt sich an wie Spielen, ist aber gleichzeitig auch herausfordernd. So, es ist eben nicht nur alles immer easy, sondern man muss eben dieses Hindernis überkommen und in diese tiefe Konzentration hinein sich begeben, um dann letztendlich im Flow zu landen. Und dann passieren da wahnsinnig tolle Dinge. Also die Wissenschaft hat mittlerweile auch aufgelegt, dass eben in dieser völligen Absorption in der Aktivität auch anatomische, auch neuroelektrische und neurochemische Veränderungen stattfinden. Also wir erleben eine Ausschüttung von diversen Botenstoffen, die sehr stark sind, wie unter anderem Adrenalin oder auch Endorphine oder Dopamin. Die Hirnwellen verlangsamen sich von einer vermehrt eher beta-dominanten Welle hin zu einer Alpha- oder sogar Alpha-Theta-Welle. Also sprich einfach die Hirnwellen, wenn man sich die mal so vorstellt. Also unser Hirn ist neuroelektrisch, sprich das ist wie so eine Radiowelle und die verlangsamt sich. Und diese verlangsamte Welle, die wird assoziiert mit positiven Emotionen auch.
Mhm. Vielleicht auch da nochmal so ein kleiner Einschub. Ne? Beta-Wellen sind ja vor allen Dingen die Wellen, die passieren, wenn man eher Stress ausgesetzt ist. Also nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie so ein bisschen das nachvollziehen können. Und die Alpha- und Theta-Wellen eher in ruhigen Momenten gibt, zum Beispiel auch wenn wir schlafen. Ne? Da haben wir das auch. Aber jetzt wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Red weiter.
Nee, gerne du. Das ist ja ein Dialog, kein Monolog. Da bin ich immer dankbar dafür, wenn du das nochmal kommentierst. Vor allem auch mit deinem Hintergrund, Eva. Also als Psychologin und Psychotherapeutin, da muss ich natürlich auch ganz aufpassen hier,
du bist der Experte für das Thema.
Aber es ist wirklich ein spannender Bereich, vor allem mit den Hirnwellen, ja. Weil, wie du sagst, also der Alpha-Zustand ist eigentlich ein Tagträumer-Zustand. Den haben wir beide vielleicht jetzt in diesem Moment auch gar nicht. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich auch in einer langsamen bis mittleren Beta-Welle. Und wenn wir auch das so vereinfacht ausdrücken, dann heißt es auch nicht, dass unser Hirn nur auf Beta läuft, sondern dass diese Welle eher dominant ist. Ich habe da tatsächlich mal ein Alpha-Training über eine Woche gemacht, da haben sie mir Elektroden an den Kopf geklebt und ich war jeden Tag in einer Kammer und man hat einfach die Hirnwellen beobachtet und dann konnte ich das mal sehen. Das war sehr, sehr spannend. Und übrigens auch über die Meditation habe ich es immer wieder in Alpha-Zustände geschafft.
Mhm. Ja, was auch ein guter Hinweis ist, wie wirksam Meditation tatsächlich ist, auch auf biologischer Ebene. Ne? Jetzt habe ich mich eben gerade gefragt, kann man denn eigentlich bei allen Aktivitäten Flow erleben, egal was?
Gute Frage. Ich würde mal vermuten, dass wenn wir den Mihai Csikszentmihalyi fragen würden, würde er sagen, ja, solange die Aktivität herausfordernd genug ist. Er hat immer sehr viel von der sogenannten Skills Challenge Balance oder Ratio gesprochen. Also sprich, das ist das Verhältnis der Herausforderung im Vergleich zum Level der eigenen Fähigkeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Gewichtheber bin und bin gewohnt, 100 Kilo auf der Bank zu drücken, dann ist es irgendwann kein Flow-Trigger für mich mehr, weil es nicht mehr fordernd genug ist. Sprich, ich muss dann die Herausforderung erhöhen. Und wenn wir an Aktivitäten denken, die besonders langweilig sind, wo wir jetzt nicht uns wirklich vorstellen können, dass wir in den Flow kommen, angenommen beim E-Mail beantworten, kennen wir wahrscheinlich alle hier. Und jetzt denkt der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen, was will denn der Max mir erzählen, ich soll beim E-Mail beantworten in den Flow kommen. Und ja, das geht theoretisch, wenn man sich selbst herausfordert. Also sprich, wenn ich jetzt sage, die nächsten 10 E-Mails, die beantworte ich jetzt in den nächsten 10 Minuten. Also eine Minute pro E-Mail. Mal schauen, ob ich das schaffe. Oder ich schreibe jetzt irgendwie die beste E-Mail, die ich schreiben kann. Aber irgendeine Form von Herausforderung muss bestehen, sodass ich in diesen Zustand komme, dass mein Körper Dopamin produziert, also dieses Motivationsmolekül, das mich auch nach vorne treibt. Vielleicht noch ein bisschen Adrenalin dazu, vielleicht noch ein paar Endorphine dazu, die sich gut anfühlen. Aber ich brauche dieses biochemische Hochgefühl, dass mir meine innere Biologie sagt, hey, da ist was, das ist spannend. So, schau dir das an. Schau mal, ob du das schaffst.
Mhm. Ja, und das ist dann die Challenge. Und die braucht es, ne? Dass sozusagen die Anforderungen gerade so mit den eigenen Skills übereinstimmen und dass es gerade so passt.
Genau. Da gab es den Wissenschaftler Leibniz, der tatsächlich in dem Buch erwähnt wird von Csikszentmihalyi, wo er sagt, der hat immer so langweilige Vorträge sich anhören müssen. Und hatte dann überlegt, wie kann er spielerisch sich dazu bringen, seine Aufmerksamkeit maximal beim Vortrag zu lassen, auch wenn der noch so langweilig ist. Und was er gemacht hat, ist dann ein Fingerspiel. Also sprich, was ich dir gerade zeige, Eva, ist meine Hand. Und er hat dann einfach zum Beispiel gesagt, ich tippe jetzt meinen kleinen Finger, Mittelfinger, Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen. Und hat dann versucht, mit dem jeweiligen Fingerschlag, die er auch noch gezählt hat, zu sagen, ah, okay, beim irgendwie 142. Fingerschlag, beim Mittelfinger, hat der Vortragende von emotionaler Resilienz gesprochen. Also hat versucht, sich so einfach herauszufordern, ob er seine Aufmerksamkeit beim Vortrag halten kann, aber mit diesem Fingerspiel gleichzeitig noch eine Herausforderung sich selbst stellen kann, eben um noch in diesen Flow zu kommen. Und das hat anscheinend wohl sehr gut funktioniert, sonst wäre es wahrscheinlich im Buch nicht vorgekommen. Also da gibt es die kreativsten Sachen.
Ja, ich dachte eben gerade, weil ich kenne das voll, dass man beim Flow total so die Zeit um sich herum vergisst. Und dann dachte ich so, ist das eigentlich auch Flow, wenn ich abends auf Netflix einfach die Zeit vergesse und auf dem Sofa versacke? Wahrscheinlich nicht, wenn man das jetzt nach dem nimmt, was du gerade erzählt hast. Nur wenn ich zum Beispiel dieses Fingerspiel dazu nehme, dann habe ich natürlich eine zusätzliche Challenge, weil sonst ist Netflix gucken ja jetzt nicht so herausfordernd für mich, oder?
Genau, also das Wichtige beim Flow-Zustand ist, dass es sich um eine Aktivität handelt. Und was du gerade beschreibst ist, oder beim Netflix schauen, was stattfindet, ist eben keine Aktivität, sondern genau eine Passivität. Also wir schauen jemandem zu, der aktiv ist. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, aber wie ist es bei der Meditation? Und tatsächlich ist in der Wissenschaft der meditative Zustand kein wirklicher Flow-Zustand. Die sind verwandt, haben auch ähnliche Muster, wie zum Beispiel bei den Hirnwellen, die wir vorhin besprochen haben. Aber es sind unterschiedliche Zustände, weil Csikszentmihalyi, der eben diesem Zustand ein Zuhause gegeben hat, hat ihn definiert als einen Zustand der Aktivität. Deswegen wären die Beispiele, die du vorhin gebracht hast, wie Animal Flow oder Vinyasa Flow, sehr viel naheliegender als die klassische meditative Haltung, so irgendwie mit Mudra im Schneidersitz da sitzend. Das ist nicht wirklich nach der Definition Flow.
Vielleicht möchtest du das Ganze direkt umsetzen und auch Flow beim Sport erleben. Dann möchte ich dir heute Gymondo vorstellen. Mit Gymondo kannst du die Vielfalt von Fitness, Wohlbefinden und Ernährung mit nur einer einzigen App entdecken. Du findest dort mehr als 1500 Workouts und 130 abwechslungsreiche Trainingsprogramme, mit denen du jederzeit und überall fit werden kannst. Sogar direkt bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Probier zum Beispiel mal Yoga, Tanzworkouts, Hula Hoop oder Audiomeditationen, um nur einige zu nennen. Neben Fitness gibt es dort auch über 2000 leckere Rezepte und Ernährungstipps, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Übrigens hat Gymondo bereits über 10 Jahre Erfahrung und mehr als 90% glückliche KundInnen. Wenn das für dich spannend klingt, kannst du Gymondo 7 Tage lang kostenlos testen. Und wenn dir das Angebot gefällt, dann bekommst du bis zum 15.08. mit dem Rabattcode 7MindXGymondo40, ich buchstabiere es nochmal, 7MindX, dann großes G, YMONDO 40, 7MindXGymondo40 zusammen, nochmal 40% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Also schau doch mal bei Gymondo vorbei und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Jetzt auch noch mal eine andere Frage, welche Vorteile hat das Ganze denn? Also zum einen für die Produktivität, aber natürlich auch vor allen Dingen für unser Wohlbefinden. Weil wenn ich so in so richtig Sachen versinke, dann habe ich das Gefühl, Zeit irgendwie vergesse ich total und ich kriege richtig viel geschafft. Also das wäre so mein naheliegendster Vorteil. Gibt es denn da noch weitere Vorteile?
Ja, es gibt wahnsinnig viele tolle Vorteile. Und das Gefährliche hier ist, das will ich gleich mal vorwegnehmen, dass wenn wir uns der Vorteile bewusst werden und versuchen, den Flow dann zu instrumentalisieren, genau für unsere Zwecke, dann funktioniert es wieder nicht ganz so gut, weil Csikszentmihalyi hat erkannt, der Flow-Zustand ist ein autotelischer Zustand. Also dabei geht es darum, autotelisch bedeutet, das Ziel ist sich das Ziel selbst. Also Auto bedeutet selbst und Telos aus dem Altgriechischen das Ziel. Also selbst ist das Ziel. Ich mache eine Aktivität nicht, um irgendetwas anderes zu erreichen, sondern um ihrer selbst willen.
So wie Kinder beim Spielen.
Ja. Genau, das Spielerische ist dabei. So, ich fahre den Berg hinunter, weil es sich gut anfühlt. So, ich spiele Klavier, weil die Melodie stimmig ist, weil ich auf einmal Spaß habe im Improvisieren. Als Stand-up-Comedian stehe ich auf der Bühne und reiße Witze und bekomme das Lachen so des Publikums. So, es ist in sich selbst erfüllend, so die Aktivität. Und das tatsächlich übrigens kann man auch beim Reparieren der Espressomaschine erleben. Also, dass es in sich selbst erfüllend ist, einfach diese Maschine jetzt zu reparieren, ohne daran zu denken, so, ah, nachher kann ich wieder meinen Kaffee genießen. Jetzt die Vorteile davon sind aber offensichtlich, also es gibt da auch sehr gute Wissenschaft dazu, also unter anderem auch von McKinsey hat eine Studie dazu gemacht, die University of Sydney, DARPA, eine Institution in den USA, die mit dem amerikanischen Militär arbeitet, die haben das alle untersucht und zwar hinsichtlich mentaler Leistungsfähigkeit. Und da hat McKinsey zum Beispiel herausgefunden, dass die sich bis zu 500% erhöht in einem Flow-Zustand. Also dass wir bis zu 500% produktiver arbeiten, wenn wir im Flow sind. Aber was ich viel spannender finde, sind die Studien eigentlich aus Sydney und auch von der Harvard University, die sich um Kreativität handeln. Denn für mich ist es einfach wirklich der Zustand, wo sich kreative Kräfte entfalten, wo wir Mustererkennung erleben, also wo verschiedene Stoffe auch in unserem Körper dann präsent sind, wie zum Beispiel Anandamid, das ist ein Endocannabinoid, das dabei hilft, auf einmal Verknüpfungen von verschiedenen Gedanken oder Erfahrungen, Informationen, die wir haben, zu formen und dadurch kreative Dinge entstehen. Also auf einmal, ah, okay, ich habe irgendwie diese Melodie gespielt auf dem Klavier und jetzt denke ich auf einmal an etwas, was vielleicht für meine Arbeit relevant sein könnte. Also es geschieht eine Mustererkennung. Und hier hat man auch erkannt, dass bis zu, ich glaube, es waren 430%, also ich möchte auch nicht immer mit diesen Prozentzahlen um mich werfen, sondern es ist einfach nur ein Weg, um zu zeigen, dass es massive Verbesserungen hat, wenn man das dann standardisiert testet. Also jemand eben, der nicht im Flow ist, wie der mit einem kreativen Problem umgeht, gegenüber jemandem, der im Flow ist und dann eben mit demselben Problem konfrontiert wird. Also, dass der auf einmal sehr viel kreativer ist. Hier hat man auch Versuche gemacht, dann die anatomischen Veränderungen im Flow herbeizuführen, und zwar über externe Maßnahmen, Interventionen, wie zum Beispiel transkraniale Stimulation. Also sprich, da wird der präfrontale Kortex elektrogeschockt, hört sich jetzt total gewalttätig an, ist es auch, würde ich auch keinem empfehlen. Aber da hat man versucht, einfach Menschen über eben die Anatomie in diesen Flow-Zustand zu bekommen, indem man den präfrontalen Kortex, eben wo unser Ego zu Hause ist, eben wo wir uns über uns selbst nachdenken, einfach diese Stimme mal leise zu drehen, weil das ist eben auch eines dieser Merkmale im Flow-Zustand. Und das hat man geschafft und auch dort hat man gemerkt, dass Menschen, die dann zum Beispiel nach diesem Elektroschock dann auf einmal irgendeine Aktivität machen müssen, dass die viel besser darin waren und ihre Fähigkeiten viel, viel schneller verbessern. Also das sind tatsächlich die Vorteile. Und was mich das eigentlich gelehrt hat, liebe Eva, ist, dass es sich sehr, sehr lohnt, auf unsere innere Stimme zu hören. Weil das Spannende ist, wir alle haben diesen Mechanismus, dieses innere Kind in uns, das auf einmal anspringt, wenn es was sieht, was aus irgendeinem Grund, und vielleicht können wir es rational gar nicht erklären, aber für biologisch sinnvoll erachtet wird. So, wow, ja, du solltest das jetzt machen. Du solltest irgendwie über dieses Band springen oder du solltest jetzt diese Welle surfen oder du solltest jetzt an dieser Geschichte arbeiten. Also egal, was es ist, aber irgendwas in uns wird oft getriggert, springt an und sagt, okay, geh dem nach. Und dann kommt auf einmal wieder die Vernunft und versucht das zu blockieren, sagt, na, es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch keine gut investierte Zeit. So, du solltest doch viel lieber die Dinge machen, die von außen von dir erwartet werden.
Ach, das kenne ich total. Es geht mir gerade beim Buchschreiben immer. Also ich denke mal, oh, ich will so gerne mein Buch weiterschreiben. So, hier sind noch E-Mails, da ist noch was zu tun. Oh ja, da wollte ich auch noch was machen. Das ist immer diese kleinen Dinge, die dann so dazwischen kommen. Die Abers, nenne ich sie mal. Diese kleinen Teufelchen, die einen dann wieder davon abhalten. Und manchmal auch die Vernunft tatsächlich.
Kennen wir alle, genau. Und eben, der Flow ist nicht unbedingt vernünftig, wie du es so schön beschrieben hast. Also die Dinge, die uns begeistern, das finde ich so ein schönes Wort, wenn es eben um Flow geht, weil eigentlich sollten wir viel mehr auf diese Stimme hören und mal herausfühlen, so was begeistert uns wieder, weil die Dinge, die uns begeistern, die begeistern uns aus irgendeinem biologischen Grund, also irgendwas springt da in uns an und ja, es gibt da sicherlich so ein paar Sachen, die vielleicht weniger effektiv sind oder auch sogar abträglich sind, also Flow ist eine große Kraft und diese Kräfte haben meistens auch eine dunkle Seite, also ich denke jetzt zum Beispiel an Sucht. Also Suchtverhalten beim Computerspielen. Auch beim Computerspielen kommt man in einen Flow-Zustand, kann auch zuträglich sein, bis es dann irgendwann übertrieben wird. Oder auch im Extremsport, wo es dann teilweise Extremsportler einfach übertreiben, die Risiken dann einfach zu hoch setzen, sodass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Also so weit sollte es dann nicht gehen. Aber solange man in einem gesunden Rahmen ist, denke ich, lohnt es sich für jeden da draußen, wieder mehr auf diese intuitive innere Stimme zu hören und zu sagen, was begeistert mich? Und dann dem nachzugehen. Da hat man die größte Wahrscheinlichkeit für Flow.
Total gut, dass du das gerade nochmal sagst. Also woran man vielleicht auch erkennt, dass dieses Ausmaß von Flow etwas Ungesundes ist. Du hast jetzt gerade zum Beispiel Risikobereitschaft genannt, dass das natürlich irgendwie einfach dann nicht mehr wirklich zuträglich ist der Situation. Gibt es irgendwie noch andere Möglichkeiten, wie wir sicherstellen können, dass dieses Streben nach Flow und auch diesem Nachgehen von diesen inneren Impulsen, wie du das eben so schön erklärt hattest, nicht zu einer ungesunden Selbstoptimierung oder sogar zu so einem ungesunden Pushen von sich selbst wird? Gibt es da so Dinge, woran man das erkennt oder was man tun kann, um da nicht reinzurutschen?
Absolut. Ja, und da sind wir genau im richtigen Podcast hier, weil zum Beispiel eine meiner Lieblingsmethoden dazu ist diese Beruhigung unseres neuronalen Systems über zum Beispiel eine tolle Methode wie die Meditation. Denn in unserer Welt haben wir wahnsinnig viele Methoden und Techniken, um uns hochzufahren, also um uns auch leistungsfähig zu halten. Also wir haben unseren Kaffee, wir haben unser Nikotin, unsere Stimulantien, unser Blaulicht, unser dopaminförderndes Instagram-Reel.
Handysucht, genau.
Alle diese Dinge, die uns wach halten und uns fehlen so ein bisschen eigentlich diese Routinen und Verhaltensweisen, das merke ich auch an meiner Kundschaft und an unseren Followern mehr und mehr, die uns wieder ausbalancieren, die uns runterholen. Und ein gutes Bild für mich ist immer dieses Ein- und Ausatmen. So, wenn wir einatmen, dann aktivieren wir uns und wenn wir ausatmen, dann integrieren wir. Und das finde ich ein sehr schönes Bild einfach. Wir sind rhythmische Wesen und für uns lohnt es sich, auch wenn wir an Flow denken oder an Dinge, die uns begeistern oder Dinge, die wir leidenschaftlich machen und denen wir nachgehen, dass wir sie machen, aber dann uns auch wieder Zeit geben, um uns zu erholen und zu integrieren. Weil das sind ja oft wahnsinnig viele Informationen, die auf uns einprasseln. Also eben auch, wenn wir in den Zuständen sind. Und auch ein Leistungssportler, der auf dem Feld ist und Höchstleistungen abliefert, der braucht danach eben wieder diese Erholungsphase, diesen Day Off, Zeit zum Integrieren und zum Verarbeiten.
Amen. Wirklich so wichtig, ja.
Genau. Und die müssen wir in den Kalender einplanen. Also ich bin mittlerweile auch so wirklich, dass ich mir das in den Kalender reinschreibe, so nach einem Vortrag oder nach einem intensiven Arbeitstag am nächsten Tag. Hey, Integration, Verarbeitung, Regeneration, was für mich tun. Und das ist genauso wichtig wie die anderen Aktivitäten. In der Flow-Psychologie gibt es dieses sehr schöne Modell von Herausforderungen zum Loslassen, zum Flow und wieder zur Regeneration. Und ich denke da für jeden da draußen, das finde ich ein sehr schönes Bild, ist vom Surfer. Der Surfer hat sich so ein bisschen etabliert als der Archetyp eigentlich des Flow-Suchenden. Weil der Surfer, was macht der? Der paddelt erstmal oft stundenlang im Meer, wartet auf die Welle, geht so ein bisschen mit, sucht den Rhythmus, sucht das Momentum und auf einmal kommt die Welle so. Und dann hat er irgendwie die Chance. Und dann sieht er so ein kleines Fenster. Und dann muss er los. Und dann paddelt er und versucht im richtigen Moment aufzuspringen. Und dann gelingt es ihm vielleicht nicht, dann muss es nochmal probieren. So, das sind diese Anlaufversuche, so das Loslassen. So. Aber irgendwann klappt es. Irgendwann hat er genau den Sweet Spot. So, da kommt die richtige Welle, dann findet er den richtigen Zeitpunkt, dann behält er das Gleichgewicht, dann ist er auf der Welle, dann ist er im Flow. So, und dann gilt es einfach so lange wie möglich auf dieser Welle zu surfen, den Moment zu genießen. Das Schöne ist, es ist eben auch in sich selbst erfüllend, eben autotelisch. Und dann fällt man irgendwann wieder runter. Und dann erstmal ist man vielleicht glücklich, dann kommt dieser, ich nenne den die Post-Flow-Depression so ein bisschen, dass man, schon wieder vorbei, jetzt muss ich wieder von neuem anfangen. Und dann paddelt man wieder und ist wieder im Wasser und dann geht es alles wieder von vorne los. Und was wir versuchen oft in unserer Welt eben, die voll ist von diesen stimulierenden Techniken, ist diesen Prozess zu überspringen. Also dann lieber noch eine Tasse Kaffee, dann irgendwie noch ein Nikotinkaugummi, oder das ist in unserer Welt immer so eine Methode, um sich wach zu halten. Und dann gleich weitermachen oder versuchen dann nochmal in diesen Zustand so schnell wie möglich zu kommen oder eben auch über eine leistungsfördernde Substanz. Und das zu unterbinden, also dann wirklich zu sagen, nee, ich lasse es jetzt zu, ja, ich weiß, jetzt schwillt das ganze Level ab, so irgendwie das Dopamin geht runter, so das Wohlgefühl auch von diesem Flow-Zustand, das man so gerne beibehalten wollen würde. Aber das einfach gehen zu lassen, so ein bisschen auch zu verabschieden und dann eben in diese Integration, in die Regeneration zu kommen.
Ja, und gar auch wirklich gut auf die Körpersignale zu achten, ne? Also wie du gerade meinst, Müdigkeit dann direkt mit Koffein zu bekämpfen, okay, ist halt so kurzfristig, kann man machen. Aber ich finde immer, der Körper ist ja eigentlich immer für uns und nicht gegen uns. Und wenn er uns sagt, hey, du bist ein bisschen müde, dann brauchst vielleicht einfach eine andere Methode gerade, ne? Mal kurz ein bisschen Ruhe, ein milder Spaziergang, ein bisschen Weitblick, einmal Fenster aufstrecken, irgendwas anderes. Besser natürlicher Espresso, den man nehmen kann. Einfach spazieren, rausgehen, Tageslicht. Da braucht man gar keinen Kaffee für.
Ja, und das, Eva, das bringen wir noch. Entschuldige bitte, weil da bin ich so begeistert von dem Thema, weil du hast jetzt wieder das sehr gut ausgedrückt, dieses, der Körper ist für uns. Und wenn wir den Körper wirklich für uns arbeiten lassen, dann passiert nämlich eine Sache, und zwar Rhythmus, und Rhythmus führt zu Momentum und Momentum führt in den Flow. Und es gibt diesen tollen Satz, finde ich auch, also das Bild ist so kräftig, dass Rhythmus und Energie bringt sogar Brücken zum Einstürzen. So viel Kraft hat es, wenn wir eben eine Brücke zum Schwingen bringen. Das kann man sich so gut vorstellen, so was das für Kräfte freisetzt. Und das kann unsere Biologie auch. Und wenn wir eben wieder auf diesen natürlichen Rhythmus hören, eben dieses Anschalten, Abschalten, Anschalten, Abschalten und dann langsam wie so eine Welle Energie aufbauen. Du wirst es beim Buchschreiben merken, wenn du eine Zeit lang eben so ein Schreibfenster einhältst und einfach so ein bisschen so einen Rhythmus beibehältst, aber dir erlaubst eben zu integrieren, runterzukommen, wieder was für dich zu tun und das mal über mehrere Tage, was für Kräfte auf einmal da entstehen. Und das wird oft unterschätzt.
Genau das merke ich wirklich. Du beschreibst das richtig gut. Genau das merke ich beim Buchschreiben. Und was ich auch merke, ist, dass ich tatsächlich auch sämtliche Ablenkungen um mich herum wirklich abschalten muss, um nicht immer wieder rausgezogen zu werden. Und da wäre ich auch schon bei meiner nächsten Frage. Was hindert uns denn im Alltag daran, Flow zu finden? Mein absoluter Killer sind halt so digitale Ablenkungen, wie irgendwelche Töne, Benachrichtigungen, E-Mails, dies, das. Aber vielleicht hast du da noch ein paar weitere Beispiele.
Ja, generell Ablenkungen sind absolute Flow-Killer. Also das ist tatsächlich etwas, was auch jemanden, der ein Ziel hat oder sich auf was fokussiert, der aber sich zum Beispiel leicht ablenken lässt oder der sehr starke Ablenkungen in seinem Alltag hat, der immer wieder rausgezogen wird. Denn wir brauchen diese Anlaufphase. Das ist genauso wie beim Einschlafen. Also wir brauchen so diese Einschlafzeit, bis wir in die Tiefschlafphase kommen. Und genauso ist es auch im Wachzustand. Wir brauchen so eine Anlaufphase, einen leichten Fokus, der sich dann vertieft. So hat es übrigens Csikszentmihalyi auch beschrieben, eben, dass wir uns erst fokussieren, dann konzentrieren, also sprich den Fokus intensivieren, das ist Schritt Nummer zwei, dann diesen Fokus beibehalten und dabei Spaß empfinden. Das waren so diese vier Merkmale, wo er sagt, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für eine Flow-Persönlichkeit, das zu können. Und jetzt, wenn wir uns diese vier Schritte anschauen, also der erste Schritt ist Fokus. Kein klares Ziel zu haben, ist auch ein Flow-Killer. Also wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie gar keine Ahnung, was ich genau machen soll, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Gefährlich. So, es ist gut, eine ganz klare Aktivität zu haben. Deswegen glaube ich, ist es auch so gut beobachtbar im Leistungssport, weil da ist das Ziel klar. Also beim Basketballspielen, der Ball muss in den Korb. Oder beim Snowboarden, ich muss den Berg runter und zwar ohne gebrochene Beine. Oder beim Bergsteigen eben auf dem Berg. Genauso bei der Musik. Also Musiker erleben oft Flow auf der Bühne. Da gibt es übrigens beim Flow auch den tollen Begriff in the pocket, habe ich mal gehört, sagen wohl Saxophonspieler, die dann wirklich sich in so ein Solo rein improvisieren und dann einen Ton nach dem anderen wirklich einfach perfekt sitzt und die Melodien spielen, die sie noch nie vorher gespielt haben. So, die kommen in so ganz intensive Flow-Zustände rein, aber eben auch das braucht Zeit. So, man muss dem Zeit geben und man darf nicht abgelenkt werden. Man braucht dieses Fenster. So, also Fokus ist das eine und das kann man sicherstellen, indem man sich einfach fragt, so was will ich jetzt eigentlich machen? So, was ist die Aktivität vor mir? Und das kann eben, wie beschrieben, die Reparatur der Espressomaschine sein oder eine E-Mail beantworten oder einen Podcast aufnehmen. Aber egal, was es ist, dass man das für sich so ein bisschen begrenzt, das wäre Schritt Nummer eins. Also dann zwei ist eben dieses Fokussieren und zwar eigentlich konzentrieren, also den Fokus nochmal intensivieren. Und hier sind die Ablenkungen gefährlich, also alles, was aufpoppt, blinkt, glitzert und meine Aufmerksamkeit zieht, weil dann muss ich wieder von vorne anfangen unter Umständen. Und das heißt, diese Dinge eliminieren. Jemand, der sich ganz leicht ablenken lässt, dem würde ich auch empfehlen, zum Beispiel den Schreibtisch wirklich mal komplett leer zu machen. Denn über unser visuelles Feld kommen sehr viele Informationen in unser Hirn. Das heißt, sein Umfeld ordnen oder auch an einen Ort gehen, wo man wirklich nur die eine Sache hat. Ich habe das auch für mich gemerkt, dass ich zu Hause oft, wo ich ja viele verschiedene Dinge habe, die mich ablenken könnten, viel ablenkbarer bin, als wenn ich woanders hingehe, also sprich in einen Coworking Space, was ich jetzt auch für Matt mal gemacht habe, wenn ich irgendwie auch in einer anderen Stadt bin und dann einfach nur meinen Laptop habe und irgendwie meinen Blog und Kopfhörer auf. Und da gibt es dann, obwohl das Umfeld theoretisch Faktoren hat, die mich ablenken könnten, aber da gibt es einfach nicht so viel, weil ich weiß, ich habe meinen Fokus, ich habe die Dinge, die für mich wichtig sind. Und dann dieses Beibehalten, da gilt eben einfach auch, zum Beispiel auch Mitarbeiter informieren, hey, ich habe hier irgendwie meine Deep Flow, Deep Work Zeit und die informieren, dass man nicht unterbrochen wird, das Handy vielleicht mal auf diesen Fokusmodus schalten über längere Zeit. Es gibt ja auch die Pomodoro-Technik, die ist übrigens auch ganz hilfreich, wo man über 25 Minuten einfach mal sein Handy ausschaltet oder einfach alle potenziellen Benachrichtigungen ausschaltet und die dann wieder einschaltet.
Oh, da kann ich noch kurz was einwerfen, weil ich ja so zwei tolle Tools habe. Und zwar gibt es einmal im Internet die Seite pomofocus.io. Da kann man so richtig schön reintragen, was man gerade für eine Aufgabe machen will. Und dann läuft der Timer quasi an. Und da kann man sich so ein bisschen mit strukturieren. Ich finde das einfach voll hilfreich, wenn man so auch nochmal so eine visuelle Unterstützung für diese Technik hat. Und die andere, und die liebe ich wirklich, ist die Forest App. Es ist eine App, die man am Handy installieren kann und dort kann man quasi einstellen, zum Beispiel, ich arbeite jetzt 30 Minuten an etwas und man stellt diesen Timer ein auf dem Handy und dann wächst auf dem Handybildschirm quasi so ein kleines Bäumchen. Und wenn man das Handy aber nimmt und entsperrt, weil wir ja ganz oft in unserem Autopiloten das einfach so nehmen und einfach kurz irgendwie reinschauen, ohne ein richtiges Ziel zu haben, dann stirbt dieser Baum ab. Und das ist so voll der gute Reminder, dass man sieht, ah, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf eine Sache. Und mein Handy packe ich ganz woanders hin, weil selbst wenn ich es nehme, sehe ich ja, okay, mein Bäumchen wächst, ich sollte das jetzt nicht unterbrechen, weil sonst stirbt mein Bäumchen ab. Und die App, also die Organisation dahinter, die pflanzt tatsächlich auch echte Bäume. Also sie tun sogar einen guten Zweck mit dieser App. Und die finde ich einfach so fantastisch, weil das genau diesen Autopiloten halt total gut mal ein bisschen raushält aus dem, was man eigentlich machen möchte. Und ich finde, das ist einfach ein ganz fantastisches Helferlein, was hoffentlich sehr vielen Menschen helfen wird. Aber das nur als kleinen Einschub. Und jetzt gebe ich das Wort wieder zu dir.
Nein, gar nicht. Also ich finde das, deswegen mag ich Podcasten so gern, liebe Eva. Da erfahre ich auch immer wieder neue Dinge. Also das ist eine super coole Empfehlung. Die Forest App habe ich mir sofort aufgeschrieben.
Super cool auf jeden Fall.
Nee, also genau, nur um das noch zu Ende zu bringen. Also der vierte Punkt ist der Spaßfaktor. Und hier ist es eben auch eine Sache, dass wenn wir Dinge nachgehen, die uns einfach keinen Spaß machen, das dazu führt, dass wir auch uns einfach nicht in tiefe Flow-Zustände begeben, weil das scheint doch eine sehr, sehr wichtige Komponente vom Flow zu sein, eben dieses Spielerische. Es muss irgendwas Spielerisches dabei sein, was Spaß macht. Und da gibt es den tollen Satz, dass nicht produktive Menschen glücklicher sind, sondern glückliche Menschen sind produktiver. Und genauso würde ich das übersetzen für nicht produktive Menschen kommen mehr in den Flow, sondern Menschen, die mehr im Flow sind, sind produktiver. Also immer so rumgedacht. Das heißt, also wenn du es schaffst und eine ganz einfache Frage ist, die ich mir auch hin und wieder stelle, wenn ich Sachen machen muss. Was wäre, wenn mir jetzt diese Aktivität Spaß machen würde? Wie würde die aussehen? Zum Beispiel habe ich gerade wieder meine Steuererklärung vor mir und ich
Ach, Klassiker.
Nicht mehr das, genau. Und ich denke mir auch, und ich versuche wirklich auch bei diesen Dingen dann zu sagen, okay, wie kann ich mich so ein bisschen herausfordern oder mir auch ein Zeitfenster geben, dass ich sage, ich mache jetzt eine halbe Stunde und schau mal, ob ich das fertig schaffe. So, gut. Klingt jetzt nicht wirklich realistisch, aber ich versuche, irgendeine spielerische Komponente mit einzubauen oder zu sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal an mit meinen irgendwie Kontoauszügen und so. Ich gehe jetzt mal durch die ersten 3 Monate durch und checke einfach, wofür habe ich Geld ausgegeben und schreibe alle Dinge auf, die mir komisch vorkommen irgendwie nach rechts. Also egal, was es ist, aber es kann irgendwie so ein Projekt sein, so etwas Spielerisches, wo ich dann auf einmal sage, cool, okay, das macht irgendwie Spaß, das ist ein Rahmen, da vervollständige ich irgendetwas, vielleicht auch im gewissen Zeitrahmen, also wo so eine kompetitive Komponente mit dabei ist. Und dann tatsächlich kann man auch solche Aktivitäten wie die Steuererklärung mit ein bisschen mehr Unterhaltung und Spaß füllen.
Da kann ich auch mal direkt noch ein eigenes Beispiel nennen. Oh Gott, ich kann nicht, glaube ich, das hier erzähle. Aber also mit der Steuererklärung stehe ich auch mal so ein bisschen auf Kriegsfuß und ich habe auch mal irgendwann so ein bisschen Gamification reingebracht. Und es gibt ja immer so unterschiedliche Abschnitte in Elster, wenn man diese Steuererklärung online eingibt und auch diese unterschiedlichen Anlagen und so weiter. Und ich dachte so, okay, bring da jetzt ein bisschen Gamification rein. Und für sozusagen jeden Abschnitt, den ich geschafft habe, wenn man dann ja immer so von Seite zu Seite blättert, da klebe ich mir so einen Sticker auf so ein Blatt Papier. Und das waren so süße kleine so Tierchen-Sticker. So ein bisschen wie Emojis sahen die eigentlich aus, wie diese Tierchen-Emojis. Und es hat so Spaß gemacht, weil dann irgendwann immer mehr mein kleiner Zoo auf dem Zettel so wuchs. Ne? Und einfach dieses Gamification hat es so ein bisschen leichter gemacht, obwohl ich natürlich genau die gleiche Aufgabe vor mir hatte. Aber nur diesen Mini-Hack halt einfach einzubauen, hat so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude reingebracht. Und das wäre, glaube ich, so etwas, ne, was du da meinst, so ein bisschen was Spielerisches, oder?
Absolut. Also das ist ein super, super gutes Beispiel. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ein Beispiel, das mir auch gerade noch einfällt, weil wir ja über Apps auch sprechen, ist zum Beispiel die App Duolingo. Die hat das wirklich perfektioniert für Sprache lernen. Also es gibt auch andere tolle Apps. Also ich möchte mich jetzt nicht für die eine oder andere aussprechen, aber ich verwende Duolingo und ich habe das meinen Eltern empfohlen. Ich habe dann tatsächlich den Family Pass gekauft, weil ich das so toll fand.
Cool.
Und mein Vater, der springt so drauf an und lernt jetzt mit einer Begeisterung und einem Fleiß Italienisch. Und meine Mutter hat auch gesagt, der ist richtig viel besser geworden. Also die waren dann auch in Italien und da ist ja auch immer so der Vorwurf, ja, aber ob man über dieses spielerische Sprachenlernen dann auch wirklich die Sprache lernt, ist dahingestellt. Aber nein, also tatsächlich, also das funktioniert. Und diese App ist eben sehr gamifiziert.
Und selbst wenn es nur über Freude an der Sache ist, ne? Also selbst wenn es nur Spaß ist an der Sache und du nie nach Italien fahren würdest, ist ja schön, ne, wenn du Freude daran findest. Weil darum geht es ja bei Flow auch ganz viel, hast du gesagt, ne? Dieses Spielerische und dieses Autotelische hast du es ja genannt, genau.
Genau, ja, also ganz wichtig. Und eben, wenn man dann noch was für sein Hirn tut und was lernt dabei oder auch, das kann beim Kochen sein oder bei alltäglichen Dingen, die aber eben was zutragen, die nicht abträglich sind. Das kann man gerne wieder mehr machen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, du hast gerade auch echt nochmal dann gute Hinweise gegeben, wie man gerade die unliebsamen Aufgaben wie die Steuererklärung vielleicht doch etwas attraktiver machen kann.
Ja, gamifiziert ist von dir das Wort zur Stunde dazu.
Ich habe jetzt gerade nochmal meinen eigenen Alltag gedacht. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich doch etwas mehr Flow erlebe. Ich habe ja gerade von dir gelernt, man braucht erst ein bisschen mehr, also auf jeden Fall Fokus und von dem Fokus aus kommt man dann in den Flow. Wie kann ich das denn mehr erleben, wenn mein Alltag vielleicht sehr fragmentiert ist und ich einfach super viele unterschiedliche Calls oder mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe und manchmal gar nicht so zu den Sachen komme, in denen ich eigentlich Flow erleben würde oder nur ganz kleine Zeitfenster dafür habe?
Also der beste Ansatz, den ich gefunden habe, ist, sich die Zeitabschnitte zu suchen, wo man noch die meiste Kontrolle hat. Und das sind meistens die frühen Morgenstunden oder auch die späten Abendstunden. Aber deswegen ist die Morgenroutine, die ist zwar so ein bisschen, ich sag mal, überstrapaziert worden, finde ich, über die Jahre, vor allem in unserer Szene. Irgendwie so jeder Biohacker brauchte seine Morgenroutine und dann war die irgendwie dann, also mit so vielen Komponenten, irgendwann überfüllt, dass es allein irgendwie 2,5 Stunden gedauert hat, diese Morgenroutine durchzulaufen. Das soll dann nicht der Punkt sein, sondern ich denke eher, dass man diese morgendliche Zeit vielleicht dazu nutzt, um für ein selbst wichtiges Projekt voranzutreiben. Eine gute Technik, die ich gefunden habe von Robin Sharma, der Autor, der unter anderem den 5 AM Club geschrieben hat oder auch der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, der eine Technik hat, die nennt sich 90-30-30, wo er sagt, so probier mal über 30 Tage in Folge die ersten 90 produktiven Minuten deines Tages, also sprich irgendwie die 90 Minuten nach der ersten Kaffeetasse, für ein Projekt zu verwenden. So, und oft ist es eben noch die Zeit, es gibt natürlich Jobs, wo man dann sofort irgendwie ans Telefon muss oder wo man mit irgendjemandem irgendwie sprechen muss oder nicht wirklich diese Zeit hat. Aber wenn man es schafft, sich so einen Zeitraum mal über 90 Minuten, und das geht übrigens auch einher mit der Neurowissenschaft, also 90 Minuten ist der sogenannte Basic Rest and Activity Cycle. Das ist ein sehr guter Zeitrahmen, um sich einfach mal auf eine Sache zu konzentrieren, bevor dann der Fokus abflacht und man dann eine Pause braucht. Und diese 90 Minuten einfach mal bei einer Sache bleiben und das mal mehrere Tage in Folge und dann mal beobachtet, so was passiert. Und das, sich die Zeit zu geben, ist für mich der erste Schritt. Denn auch Flow braucht einfach diese Zeit. Wir hatten über die Anlaufzeit gesprochen, so den Fokus, dieses Beibehalten des Fokuses. Und für mich ist der erste Schritt wirklich, sich so ein Zeitfenster zu besorgen. Jetzt für den einen oder die andere mag das ein Fenster am Nachmittag sein, vielleicht nach der Mittagspause oder vielleicht eben auch am Abend. Aber für die meisten würde ich sagen, ist es, also die größte Chance hat der Morgen. So, weil da kann man so ein bisschen selbst bestimmen, eben auch wenn man anfängt oder wenn man aufwacht letztendlich. Und dann mal wirklich sagt, okay, das kann auch tatsächlich sein Morning Workout. Wenn ich sage, ich will mehr Flow haben in meiner Fitnessroutine, so im Gym, dann verlege ich doch einfach mal mein Workout irgendwie in die frühen Morgenstunden und lass mein Handy in der Umkleide und trainiere einfach mal wirklich nur für mich. So, auch das ist förderlich. Oder ich mache das abends, also egal eigentlich an welcher Tageszeit, was wichtig ist, ist wirklich sich einfach mal diese 90 Minuten zu beschützen. Und was ich zum Beispiel auch meinen Kundinnen und Kunden dann immer sage, ist, schiebt's auf den Max Gotzel, sagt einfach mal, der hat mir das als Experiment aufgetragen, ich darf nicht erreichbar sein in den 90 Minuten. So, der ist schuld, das dürfen die dann und das funktioniert dann sogar. Also wenn man die Verantwortung dann so ein bisschen auslagert, aber eben, man darf es so ein bisschen als Experiment einfach mal ausprobieren und dann mal beobachten, was tut das mit mir. Und aus meiner Erfahrung ist jemand, der da wirklich mal Blut geleckt hat, jetzt mal, wenn ich dieses Sprichwort verwenden darf, und gemerkt hat, boah, wenn ich meine Zeit wieder mehr unter meine Kontrolle bringe und diese so strukturiere, dass es auch mir was gibt eben, dass ich nicht nur die Agenda oder die, ich sag mal, Agendi von anderen Menschen befolge, sondern auch wieder Dinge mache, die für mich wichtig sind eben, weil wenn wir unser E-Mail-Postfach aufmachen, was bekommen wir? Wir bekommen in der Regel eine Agenda von anderen Menschen, die irgendwas von uns wollen. So, und dann sind wir schon mal wieder fremdbestimmt. Aber in der Flow-Psychologie wollen wir selbstbestimmt handeln. Und das ist das Spannende übrigens auch in der Biohacking-Welt, weil da genau darum geht's dann auch wieder um Gesundheit. Wenn wir selbstbestimmt handeln, dann wirkt sich das auf viele Lebensbereiche sehr, sehr positiv aus. Unter anderem auf unser Stresslevel, auf unser Glücksempfinden und auch auf unsere Produktivität. Und deswegen haben wir alle mehr davon, wenn wir anfangen, unsere Zeit wieder mehr selbst zu bestimmen. Und der erste Schritt für mich wäre nochmal, ich weiß, ich habe mich jetzt oft wiederholt, aber holt euch ein 90-minütiges Fenster und konzentriert euch auf eine euch am Herzen liegende Sache. Und dann schaut mal, was passiert.
Ja, bin ich total bei dir, ja. Zwei abschließende Fragen habe ich noch an dich. Du hattest vorhin schon ein bisschen was über die Zusammenhänge oder die Unterschiede vor allen Dingen zwischen Meditation und Flow erzählt. Wie hängen denn Flow und Achtsamkeit im Allgemeinen zusammen?
Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil Achtsamkeit ist in der Regel ja etwas, was wir mit auch Bewusstheit oder auch einer bewussten Achtsamkeit verbinden. Also sprich, ich nehme viele Dinge wahr, ich bin mir derer bewusst. Und im Flow passiert ja Folgendes, dass wir eigentlich mit dem anfänglichen Fokus irgendwann dazu kommen, dass wir eigentlich fast wie auf Autopilot Informationen verarbeiten und dann nicht mehr so wirklich bewusst achtsam sind, sondern dass die Sachen wie von Zauberhand zu geschehen scheinen. Sprich, der Snowboarder, der auf einmal den Stein im Schnee sieht und in einer Zehntelsekunde, zack, das Snowboard nach links zieht und den umfährt, obwohl er das gar nicht wirklich so jetzt bewusst geplant hat, sondern es ist eben einfach durch diese Mustererkennung mit der Feinmotorik irgendwie alles perfekt abgestimmt und wir verarbeiten so viel Information darin, dass wir eigentlich an so viel so ein höheres Selbst, an unseren inneren Flowmaster die Kontrolle irgendwie übergeben.
Ja, ich dachte auch eben gerade, dass es irgendwie am ehesten noch passt für diesen Anfangszustand Fokus, ne? Dass man sich da sehr achtsam auf das konzentriert, was man jetzt tut, aber eigentlich ja irgendwann, Achtsamkeit ist ja wirklich das aktive Wahrnehmen im gegenwärtigen Augenblick, ganz bewusst, nicht passiv und nicht wertend und dass das ja aber dann eben irgendwann übergeht in etwas, was man gar nicht mehr so aktiv bewusst quasi tut. Also man ist natürlich trotzdem aktiver Teilnehmer von dem, was man da gerade macht. Aber ich hätte es jetzt auch gesagt, dass, also intuitiv gedacht, dass es so ein bisschen mehr für diesen Vorzustand Fokus zutrifft, die Achtsamkeit, als dann später in den Flow, in den man dann kommt.
Genau, ja, da driften wir jetzt langsam ab in philosophische Diskussionen, weil eben es geht um Kontrolle, aber auch um Kontrollverlust. So. Also genau dieser Loslassen-Zustand, das ist ja der dritte Schritt in dem Flow-Zyklus, der handelt dann davon, eigentlich die Kontrolle dann abzugeben irgendwann. Und deswegen, ich glaube, das Achtsam, wie du es gut beschrieben hast, also spielt vor allem eine Rolle, erstmal zu entscheiden, womit will ich mich beschäftigen? So, wo will ich in den Flow kommen und dann loszulassen. Wenn das mal irgendwie entschieden ist, wenn der Fokus stimmt, dann zu sagen, okay, ich begebe mich da jetzt hinein.
Ja, genau. Meine abschließende Frage an dich. Welche drei Dinge tust du denn jeden Tag, um mehr Flow zu finden? Inside the world of Max.
Ja, ja, also spannenderweise, also ich habe schon einen, ich würde sagen, sehr dynamischen Tagesablauf und der verändert sich auch viel und viele Elemente kommen dazu, gehen wieder. Aber es gibt schon so ein paar unverhandelbare Sachen. Ich nenne sie immer, genau, meine Non-Negotiables. Und dazu gehört tatsächlich diese morgendliche Meditation. Ungelogen. Ich nehme jeden Morgen mindestens 10 Minuten.
Stark, ja.
Und setze mich einfach nur ruhig hin und meditiere. Und ja, oft verwende ich dann eben auch eine App, wie zum Beispiel Seven Mind. Und die empfehle ich auch immer übrigens meinen Kunden, weil das oft, das finde ich so eine schöne Sache, weil es einfach so etwas ist, du wirst ein bisschen an die Hand genommen und es ist ja auch ein bisschen gamifiziert und man irgendwie begibt sich dann ja auch eben in die Herausforderung, das einfach mal täglich beizubehalten und so. Und da finde ich es schön, dass man so einen auch Begleiter dann hat. Und deswegen bin ich da ein großer Fan davon. Und das ist für mich wirklich unverhandelbar. Also diese 10 Minuten, die nehme ich mir und auch wenn ich manchmal auch wirklich irgendwie spät aufwache und so. Also außer es ist vielleicht wirklich jetzt der Flug, den ich unbedingt erreichen muss, aber das ist noch nie vorgekommen. Aber ich sage immer, es ist unverhandelbar. Das zweite ist tatsächlich auch danach ein paar Minuten für Reflexion zu nehmen. Ich habe es hier tatsächlich vor mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist. Ich zeige es mal ganz kurz in die Kamera, für alle, die zuschauen. Das ist mein Tagebuch. Und hier habe ich 2 Listen. Und zwar, ich schreibe mir nicht täglich, also ich schreibe eigentlich so gut wie jeden Tag, aber diese Listen, das hat mir sehr geholfen. Und zum einen, wofür bin ich dankbar? Und das zweite, was will ich? Also eigentlich, was habe ich und was will ich? Das sind so meine 2 Listen. Und das eine soll mir immer wieder einfach ins Bewusstsein rufen, dass ich einfach schon wahnsinnig viel habe, worüber ich zufrieden und glücklich sein darf und das so ein bisschen die Basis ist, so, weil unser Hirn einfach sonst wieder, oder mein Hirn vor allem, auf Dinge springt, die eben noch nicht da sind. Und deswegen will ich immer sagen, nee, schau mal auf die Dinge, die schon da sind, was gut ist. Und das kann eben auch sein, ja, cool, meiner Familie geht's gerade allen gesundheitlich gut oder ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Also das muss nicht immer irgendwas sein, was mit Job zu tun hat. Und das, was ich will, das ist auch oft so. Ich will heute mal irgendwie stressfrei und gut einschlafen heute Abend. Oder ich will heute mindestens eine gute Unterhaltung mit einem guten Freund führen. Also solche Dinge auch. Aber es kann natürlich auch was sein, boah, ich will irgendwie jetzt eine tolle Podcast-Folge produzieren oder einen Blogartikel schreiben oder ein Kapitel von meinem Buch fertig machen. Egal, was es ist, aber das ist der zweite Schritt. Also dieses Reflektieren und Schreiben, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und das dritte, das geht jetzt schon mehr in Richtung Biohacking, ist tatsächlich die Kälte. Und das ist für mich dann so.
Bist du Eisbader?
Absoluter, leidenschaftlicher cool. Eisbader. Ich bin ja vor, ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast, Eva, ich war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen bei Stern-TV eingeladen und bin vor allen in die Eistonne gegangen.
Oh, stark. Nee, habe ich nicht gesehen, aber wow, auch noch im Fernsehen. Krass, ja.
Ja, das war echt lustig. Also ich hatte schon hin und wieder mal so Einladungen, weil eben, wenn es um Biohacking geht, so, dann stößt man darauf und Eisbaden ist eben immer eine tolle Sache, die immer noch so ein bisschen schockiert und die lustig ist. Und ich muss auch gestehen, also mein Adrenalin war so hoch, ich konnte dann wirklich nur mit Mühe dann noch dem Moderator erklären, was genau die Vorteile irgendwie von Kälte sind, weil ich einfach so heil schon war in dem Eisbad. Aber was macht die Kälte? Warum ist es so wertvoll? Und warum ist es auch einfach mittlerweile wieder so ein Trendthema? Unter anderem dank Wim Hof ja auch. Weil es den Adrenalin- und den Dopaminspiegel erhöht und zwar über längere Zeit. Das ist eben nicht nur so ein kurzer Peak, sondern die kalte Dusche am Morgen oder eben auch der Sprung ins kalte Bad oder in den kalten Fluss oder in den See oder sowas führt dazu, dass dein ganzer Organismus anspringt. Weil der Körper natürlich erstmal sagt, ah, die Kälte und irgendwie schaut, dass er Prozesse in Gang setzt. Zum einen, dass wir natürlich nicht unterkühlen und auch die ganzen Botenstoffe produziert, dass unser Körper das hat, was er einfach zum Überleben braucht. Und diese positiven Nebenerscheinungen davon sind, dass wir auf einmal Energie haben, dass sich die Durchblutung verbessert, dass sich die Gefäße und die ganzen Muskeln um die Gefäße einfach mal zusammenziehen und wieder öffnen. Und für mich ist das einfach so eigentlich der perfekte Kickstart, wo ich dann einfach danach Energie habe. Und es muss nicht für jeden passen, aber für mich ist tatsächlich die Kälte einfach ein super Weg. Und man wird auch so ein bisschen süchtig danach, nach diesem Gefühl danach, dass du sagst, ah, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich, jetzt prickel ich, jetzt habe ich Lust auf den Tag.
Ja, ja. Ja, cool. Vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Es war mir wirklich eine große Freude, mit dir zu sprechen. Also was ich nochmal total mitnehme, dass es so ganz unterschiedliche Elemente gibt von Flow und nicht alles automatisch unter Flow fällt, aber es vor allen Dingen eben auch die Dinge sind, die uns wirklich in sich gesehen Spaß machen. Ne? Also dieses Autotelische, was du angesprochen hattest, wie eben Musizieren, bestimmte Sportart oder ganz bestimmte andere Aktivitäten. Das fand ich nochmal total gut zu hören. Und dass es einfach auch echt große Vorteile davon gibt, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass man die Umgebung so gestaltet, dass Flow überhaupt erst möglich wird. Ich glaube, da kann man schon auch viel tun, dass man das Setup so macht, dass Flow auf jeden Fall wahrscheinlicher wird als in anderen Setups, wenn man jetzt zum Beispiel einen total zugestellten Schreibtisch hat oder eben irgendwie alles so ein bisschen chaotisch um einen herum ist. Genau. Also vielen Dank für diese tollen Insights. Wo können denn die Hörerinnen und Hörer noch mehr über dich finden, Max?
Ja, erstmal vielen Dank, liebe Eva. Ich fand es auch ein total, ja, flowiges Gespräch. Ich fand es richtig im Flow. Und du hast ja auch gemerkt, also wenn man irgendwie die Antaste bei mir drückt, dann muss man auch die Austaste irgendwann wieder finden, weil ich kann über dieses Thema wirklich stundenlang sprechen und vor allem mit jemandem wie dir. Also danke für diese wertvolle Arbeit, die du machst und diese Inhalte teilst und dich auch dafür interessierst. Also das finde ich, ist etwas auch, was mir sehr am Herzen liegt. Und wo findet man mehr über mich? Also zum einen über meine Firma Flowgrade, das ist eigentlich so, ich sag mal, meine Spielwiese, wo ich alle meine Projekte mache. Also ich habe meinen Podcast, die Flowgrade Show, die kann man sich gerne anhören. Die gibt's auf allen üblichen Podcast-Plattformen, also Apple, Spotify, YouTube, wo man es hören will. Dann für die Einsteiger habe ich tatsächlich auch zwei Bücher. Also das erste, das wird immer noch sehr gerne gelesen, das heißt Biohacking, optimiere dich selbst. Ich weiß, ein wenig angreifbarer Titel, aber dahinter verbirgt sich wirklich der Wille, dem Leser die Tools an die Hand zu geben, so seine Biologie und seine Gesundheit wieder mehr unter die eigene Kontrolle zu bringen. Also es ist ein ganz einfacher Leitfaden, der vor allem eben sich für Anfänger eignet, die einfach ja, mal Lust haben auf Biohacking, auf Gesundheitsoptimierung. Und das zweite Buch heißt Der tägliche Biohacker. Das sind 366 tägliche Impulse, die auch einfach, also das Feedback da ist wirklich, dass viele es so ein bisschen als Kaffeetischbuch irgendwie haben, dass man mal aufblättert und dann mal einen Tipp liest. Es ist ehrlich gesagt das Buch, das mir mehr irgendwie bedeutet, weil es anstrengender war zu schreiben. Aber der tägliche Biohacker, das ist ja für mich wichtiger, obwohl das erste immer noch so der Bestseller ist. Genau, und ansonsten auf flowgrade.de, das wäre so der dritte Tipp, da findet man eigentlich dann alles von unseren Events, unserer Community, dem Flow Tribe. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Leute da mal vorbeischauen, weil wir machen tolle Events tatsächlich. Also ich organisiere unter anderem das Flow Fest, das gibt es nächstes Jahr wieder im Juli 2025. Und dort machen wir eine Kombination aus Vorträgen, Workshops, unter anderem auch Eisbaden oder Yoga oder Meditieren, Atemarbeit und Aussteller. Also neueste Geräte, da geht es dann schon Richtung Biohacking, also Infrarotlampen, Sauerstoffgeräte, Vitalpilze etc. Aber es ist mittlerweile die größte oder war sie wahrscheinlich schon immer Biohacking-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum. Und all diese Informationen, also zu unseren auch kleineren Events und etc., findet man auf flowgrade.de. Also danke nochmal für die Chance, das sagen zu dürfen.
Sehr gerne. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir und wir packen natürlich auch all diese Infos nochmal in die Shownotes. So, ich hatte eine ganz, ganz wunderbare Zeit hier mit dir, Max. Und wenn es dir als Zuhörerin, als Zuhörer auch so ging, dann abonniere doch diesen Podcast gerne und oder bewerte ihn. Da freuen wir uns natürlich sehr. Für jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich bin Eva und sage ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.